Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn ich das Wort Matrix höre, dann denke ich an die Filmserie von Lana und Lily Wachowski. Diese Filme, die schauen in eine düstere Zukunft. Jetzt haben wir hier einen neuen Matrix-Roman auf dem Tisch, ein Roman von Lauren Groff. Da geht es aber in die andere Richtung zeitlich gesehen, nämlich weit zurück in die Vergangenheit. Der Roman spielt im 12. Jahrhundert. Unsere Redakteurin Dorothea Westphal hat das Buch gelesen und ist jetzt hier im Studio. Hallo, willkommen.
Hallo.
Was ist denn die Matrix hier? Die steht eben im Romantitel in diesem Roman. Was ist da die Matrix?
Die hat weder was mit Film, mit diesem Film, den Sie erwähnt haben, noch mit Mathematik oder Logik zu tun, sondern kommt von dem lateinischen Wort Matrix für Gebärmutter oder auch Mutter. Denn wie eine Mutter sorgt die Äbtissin Marie, um die es hier in diesem Roman geht, für ihre Nonnen in einem bitterarmen Kloster in der englischen Einöde, Sie haben schon gesagt, im 12. Jahrhundert. Und sie hat die Vorstellung gegen Ende ihres Lebens, als würden ihre Schwestern, Zitat, in ihrer Seele wachsen wie Säuglinge in der dunklen, pulsierenden Wärme des Mutterleibs. Aber mit dem Wort Matrix sind auch Eva, die erste Mutter der Menschheit, die vom Baum der Erkenntnis gekostet hat, und die Jungfrau Maria gemeint, die größte Matrix von allen, wie es heißt. Und von ihr erhält Marie ihre Visionen, die sie dann umsetzt und das Kloster zu Wohlstand und Reichtum führt.
Und diese Äbtissin, die Sie jetzt erwähnt haben, die, ist das die Zentralfigur dieses Romans? Geht es um die vor allem?
Vor allem um sie. Sie ist eine faszinierende Figur. Sie ist machtbewusst, klug, selbstbewusst, ehrgeizig, bisweilen auch skrupellos. Das macht sie besonders interessant. Und sie ist sehr groß, 3 Köpfe zu groß für die Frauen der damaligen Zeit. Sie hat auch große Füße und ist sehr stark. Und mit 17 wurde sie vom englischen Königshof verstoßen. Sie ist zwar klug und gebildet, aber dank ihrer Größe einfach für den Heiratsmarkt ungeeignet und auch für das höfische Leben zu grobschlächtig. Aber auf Geheiß der Königin soll sie nun Priorin eben dieses Klosters werden, das der Krone gehört, und sie ist anfänglich völlig verzweifelt. Doch sie ahnt, dass in ihr so etwas wie Größe, also eine ganz besondere Größe steckt. Sie ist keine Nonne wie ihre Schwestern, die, Zitat, Dinge glaubten, die sie, Marie, insgeheim für töricht hielt. Und nun nutzt sie diese Chance und verwirklicht eine ideale klösterliche Lebensgemeinschaft, eine Utopie, wenn Sie so wollen, die aber im Mittelalter spielt.
Ah, und wie sieht die aus, diese Utopie in einem Kloster?
Ja, also mit Ehrgeiz, Selbstbewusstsein und Mut und wenn nötig auch, indem sie gegen Regeln verstößt, führt Marie dieses Kloster. Und was sie tut, sie schafft sich Verbündete, sie hat Spione. Und das ist aber das Wichtigste, sie begeistert die Nonnen für ihre Vorhaben und setzt sie auch nach ihren Fähigkeiten ein. Also eine ist zum Beispiel, oder mehrere natürlich, aber verantwortlich für die Landwirtschaft, die floriert plötzlich. Eine ist auf der Krankenstation und dann gibt es welche, die sind für das Ausgestalten heiliger Schriften zuständig mit sehr kunstvollen Bildern. Damit verdient das Kloster viel Geld. Und einige Bilder sind ziemlich wild, weil eine Nonne dafür eingesetzt wird, die verrückt ist. Aha. Und ja, Maries Erfolg, der führt natürlich zu Neid in der Umgebung und der Kirchenoberin. Sie muss also ihr Kloster schützen, vor allem gegen Männer. Die kommen im Roman fast gar nicht vor. Und wenn, dann schaffen sie den Frauen Probleme. Und was tut Marie? Die Nonnen legen also ein riesiges Labyrinth rund um das Kloster an. Und so wird das Kloster abgeschirmt, schließlich völlig autark. Und Marie liest sogar die Messe und nimmt die Beichte ab, was natürlich ein unerhörtes Sakrileg ist. Aber das ist keine heile Welt, so muss man sich das nicht vorstellen. Es gibt also auch Intrigen, es gibt Eifersüchteleien, aber es ist eben doch eine ideale Gemeinschaft, die funktioniert, weil die Nonnen Maries Überlegenheit auch akzeptieren, weil sie sich dem unterordnen, aber eben auch für das Vorhaben begeistern lassen. Und so setzen sich enorme Kräfte und Kreativität frei.
Und diese Äbtissin Marie, die ja da offenbar äußerst folgenreich arbeitet in diesem Kloster, hat es die wirklich gegeben oder gibt es da Vorbilder dafür?
Na, es gibt eine Marie de France, so heißt eben auch Marie. Eine Dichterin war das im 12. Jahrhundert, die kam auch wie die Marie im Roman von Frankreich nach England und an den englischen Hof. Ob sie jemals eine Äbtissin war, ist nicht bekannt. Überhaupt ist nicht viel über diese Person bekannt. Deswegen konnte Groff auch hier ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Aber bekannt ist natürlich viel über Eleonore von Aquitanien, die englische Königin, die eben Marie vom Hof schickt. Die gab es und die war eine der einflussreichsten Frauen des Mittelalters.
Jetzt Lauren Groff als Autorin, die ist ja durchaus bekannt, hat eine Reihe von erfolgreichen Romanen geschrieben. Der vor diesem, der heißt Licht und Zorn, den hat der damalige US-Präsident Barack Obama zu seinem Lieblingsbuch des Jahres 2015 ernannt. Die Bücher haben, soweit ich das gesehen habe, alle im 20. Jahrhundert gespielt. Aber jetzt ist das mal ein richtig historischer Roman oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja und nein. Also Matrix ist auf jeden Fall keine weibliche Version von Der Name der Rose, obwohl ja Der Name der Rose von Umberto Eco auch im Mittelalter in einer Benediktinerabtei spielt und obwohl Groff sehr genau recherchiert hat, also wie es in einem mittelalterlichen Kloster zuging und sie hat auch einige Zeit in einem Kloster verbracht, aber in einem Interview hat sie gesagt, sie wollte sich, und das spricht nun wieder für das Historische, so weit wie möglich von Trumps Amerika entfernen. Damals war Trump noch Präsident, als sie den Roman schrieb. Mhm. Trotzdem hat aber dieser Roman nichts Eskapistisches, sondern ist ungeheuer gegenwärtig, weil Groff mit Werf und Leichtigkeit und glücklicherweise, das ist wirklich schön, ohne moralischen Zeigefinger, eine feministische Utopie entwirft, davon, wie Frauen in einer brutalen und irrationalen Zeit überleben könnten. Und auch das durchgängige Präsens, in dem der Roman geschrieben ist, gibt ihm etwas Zeitloses. Es ist also ein faszinierendes Buch über weibliche Kreativität, über Führungsstärke, über ja, kluge Machtpolitik und natürlich auch den Wunsch nach Autonomie und Freiheit.
Der Roman Matrix von Lauren Groff, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Stefanie Jacobs, ist im Klasen Verlag erschienen mit 320 Seiten. 24 Euro ist der Preis.